In dieser Woche lasse ich von den Erinnerungen eines Pastors, dass er bei der Teilnahme an einer Glaubenskonferenz in Australien sein Zimmer mit einem Bruder aus Indien teilte. Es war noch ein junger Mann, sehr eifrig im Glauben und im weiteren Miteinander und Austausch hat der indische Bruder viel über seine bevorstehende Hochzeit gesprochen, dass er vorhat zu heiraten, mit viel Begeisterung von seiner Braut gesprochen. Und ohne dass es direkt so angesprochen wurde, merkte der Pastor auf einmal, dass dieser Mann seine Braut noch niemals gesehen hat, dass sie sich noch nie begegnet sind. Er sagte, ich habe es so vorsichtig wie möglich gemacht, um ihn nicht zu verletzen, doch gesagt, wie wollt ihr euch lieben? Und dann hat er gesagt, mit sehr großer Verwunderung, wie werden das lernen? Wie werden das lernen, uns zu lieben? Wir sind in unserer Kultur vielleicht damit jetzt überfordert und sagen, wollen wir nur nicht damit anfangen. Aber für den Glaubenslauf und für dieses große, für den großen Anteil der Liebe, die Liebe in dem ganzen Wesen Gottes einnimmt, in unsere Beziehung zu ihm, ist dieser Gedanke, dass man es lernen kann zu lieben, doch denke ich für uns ein sehr wertvoller Gedanke und ein sehr vielversprechender Gedanke. Denn das Wesen der Liebe ist ein Grundelement von unserer christlichen Weltanschauung, von dem, wie wir Christen überhaupt alles in dieser Welt verstehen. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Gott liebt den Menschen bedingungslos und erwartet das auch von uns. Und wie oft ist es doch unsere Not unseres Herzens, dass wir sagen, ich würde so gerne Gott mehr lieben, aber irgendwas stört mich daran. Kann man lieben lernen? Ich will einen Text lesen aus dem Galaterbrief, der uns das in etwa aufschließt. Ein Teil, wie man lieben lernen kann. Galater 5, Vers 6. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam wird. Ich lese es jetzt in einer anderen Übersetzung. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein eine Kraft, sondern durch Liebe wirksamer Glaube. Sondern durch Liebe wirksamer Glaube. Ein großes Anliegen der Apostel ist ja in den Briefen, die auch als Wort Gottes vom Heiligen Geist gedacht waren und so auch bewahrt geblieben sind und bis zu uns gekommen sind, ist immer wieder die Reinheit des Glaubens zu betonen, ihn von allen Zutaten, was so sich vermengt aus unseren menschlichen Vorstellungen vom Glauben, immer wieder auch zu reinigen. Und mit einem Satz werden hier doch alle Wege der Menschen, welche viel Wert legen auf Formen und Rituale, doch mit einem Satz unwirksam gemacht. Aber auch das Gegenteil sollen wir hier nicht überhören. Auch jeder, der darauf stolz ist, dass er keine Formen mehr hat, dass er alle Formen weggelegt hat, der hat genauso wenig. Denn unbeschnitten sein oder beschnitten sein, Es wirkt beides gleich wenig. So können wir vielleicht stolz darauf sein, dass wir schlichte Gottesdienste haben, ohne viel Liturgie, dass wir eine bibeltreue Taufe praktizieren. Wir rühmen uns damit vielleicht, dass wir vieles abgeschafft haben, aber der Text sagt uns auch, auch das ist nicht die Kraft Gottes. Nur der Glaube an Jesus Christus, der wird in der Liebe wirksam. Der Glaube wird in der Liebe wirksam und das ist eine vielversprechende Kraft. Ein weiterer Gedanke dieses Textes, wir werden die nicht alle beleuchten, aber ich will die Gedanken kurz zusammenfassen, ist ja, dass der Glaube Liebe bewirkt. Und das wird auch das Thema sein, das wir näher betrachten werden. Der Glaube wird in deinem Leben Liebe zu Gott wirken. Der Glaube wirkt Liebe. Im Namen des Glaubens sind ja viele Dinge getan worden auf dieser Erde und heute immer noch. So nimmt man etliche Mal wirklich sehr verwerfliche Behauptungen als Rechtfertigungsgrund und begründet das alles mit dem Glauben. Und so haben wir hier in diesem Bibelwort ein sehr gutes Maß, das an den Glauben immer angelegt werden muss, was wir auch betonen und behaupten, im Glauben zu tun. Es muss mit der Liebe geprüft werden. Das ist das Maß, wo es zu sehen ist, dass es der echte biblische Glaube ist, wenn er Liebe wirkt. Denn das meinte wahrscheinlich Jakobus auch, wenn er sagt, die bösen Geister, die haben so einen starken Glauben, dass sie sogar vor Gott zittern. Sie glauben auch und zittern. Aber es hat in anderen Rahmen, es bewirkt keine Liebe. Wer lieben lernen will, der muss auf seinen Glauben Acht geben. Denn der Glaube an Jesus bringt Liebe hervor. Der Glaube an Jesus bringt Liebe hervor. Das sagt uns dieses Bibelwort. Wie eng Glaube und Liebe verbunden sind, das, denke ich, kann sich jeder erinnern, wenn er sich seine Bekehrung erinnern kann. Wenn dieses Erinnerungsvermögen uns nicht genommen wurde, wenn wir uns daran noch versetzen können, da merken wir, wie eng das verbunden ist. Wir kamen im Glauben zu Jesus und unser Herz überfüllte sich mit Liebe. So eng sind diese beiden Glaubenserfahrungen miteinander verbunden. Die erste Liebe, von der wir auch in den Sendschreiben lesen, das sind so diese traurigen Worte der Bibel, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verloren hast. Das geht niemals allein. Man verliert den Glauben und dann verliert man auch die Liebe. Das ist nicht voneinander zu trennen. Und so wächst doch unsere Liebe in dem Maße, wie wir im Glauben Jesus Christus entdecken. Seine Ewigkeitsdasein, seine Schönheit. Und alles, was in der Bibel so mit vielen auch sehr, sehr poetischen Worten beschrieben ist. Und es ist sehr hilfreich, wenn wir solches Buch wie das Höhelied der Liebe, das uns etliche Mal vielleicht doch so verwirrt, weil wir mit diesen Ausdrücken nicht so viel anfangen können. Und es gibt ein sehr schönes Buch von Spurgeon, der hatte dieses ganze Buch mal als Predigttext genommen und diese wunderbare poetische Worte die sowas beschreiben wie, wie den Anmut einer schönen Frau. Viele Ausdrücke, die Liebende sich gegenseitig zusprechen, hat er alle angewandt auf die Schönheit Jesu Christi, auf dieses unübertroffene Bild und Konzentration an allem Guten. Und so wird unsere Liebe wachsen, wenn unser Glaube das auf einmal entdeckt, wer und wie schön Jesus ist. Hinschauen ist so unsere erste Möglichkeit, überhaupt irgendwas zu entdecken. Wir können mit dem Blick schweifen über alles, aber wenn wir etwas genauer betrachten wollen, dann müssen wir stehen bleiben. Uns darauf mehr besinnen, auf das Gesicht des Menschen, auf eine bestimmte Blüte vom Baum oder von einer Blume, einen Käfer, was es auch immer ist. Wenn wir etwas näher betrachten wollen, da brauchen wir einen konzentrierten Blick darauf, ein Hinschauen. Und so ist auch der Glaube. Er ist für uns so, wie Menschen auch Hilfsmittel kennen. Wenn Dinge weit weg sind von uns, nehmen wir ein Fernglas. Wenn das ganz kleine, winzige Dinge sind, nimmt man ein Mikroskop. Das vergrößert das alles. Aber wir schauen konzentriert hin. Und dann entdecken wir auf einmal Dinge, die wir sonst mit dem Oberflächlichen nie gesehen hätten. Wer hinschaut, der kann dann auch sehen. Wer nicht hinschaut, wird nicht sehen. So lesen wir im Psalm 118, da heißt es, dass einige Menschen nicht hingeschaut haben. Denn der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben, weil sie nicht hingeschaut haben, der ist zum Eckstein geworden. Ein verworfener Stein ist eigentlich das ganze Element, das die Lasten des Gebäudes trägt. Ein Eckstein. Den hat Gott dazu gemacht. Und wie heißt das so schön in diesem Psalm? Und das ist von dem Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Wenn du Wunder erleben willst, schau hin auf Jesus. Du wirst ihn entdecken, du wirst seine Schönheit entdecken und es wird dir aufgehen. Es wird deine Liebe wachsen lassen, weil der Glaube es dir ermöglicht, diese Schönheit des Christus zu entdecken. Und wenn der Glaube erst in unserem Herzen spricht, ich sehe Jesus, dann wird unser Herz sagen, ich liebe Jesus. Wenn unser Glaube erst sagt, der wundervolle Heiland, dann wird unser Herz sagen, ich liebe den Heiland. Der Glaube wirkt auch dadurch, wenn er das, was er erkennt, auch für sich aneignet. Der Glaube ist so dieser Weg, dass wir das auch aneignen können, was wir entdeckt haben, was wir gesehen haben. Immer wieder neu erleben Christen das, dass Dinge für sie neu sich auftun, neu wichtig werden. Es ist nicht immer das Wissen. Wir wissen, denke ich, und können das gar nicht vergessen, aus der Kinderstunde schon, Sätze wie Jesus liebt dich. Aber wenn das erst einmal der Glaube erfasst und sich auf einmal darauf stehen bleibt und das sagt, das ist ja eine Liebe, die mich liebt. Das ist der Heiland, der für mich gestorben ist. Dann entdecken wir das neu und dann strömt diese Liebe in unser Herz. Der Glaube sieht. Der Glaube schaut hin, der Glaube macht die Tür auf und der Glaube versteht das und nimmt es an. dass der, der am Kreuz hängt, es für mich tut. Und da sagt das Herz auf einmal voller Liebe, der mich geliebt und sich selber für mich hingegeben hat. So lebt der Glaube und die Liebe zusammen. Und so öffnet der Glaube uns die Tür für diese Liebe, die wir unbedingt in unseren Herzen brauchen, die wir so oft danach uns sehnen und wissen nicht, wie wir die kriegen können. Der Glaube sieht auf die Wunden Jesu und wir erinnern uns an die Worte von Thomas, dass er auf seine Knie fällt und sagt, mein Herr und mein Gott. Das war die Sprache des Herzens. Aber die Tür hatte der Glaube geöffnet. Der Glaube, der in diesem Thomas fehlte. Aber als er diese Wunden sah und seine Hände da reinlegte, da konnte das Herz sprechen und sagte, mein Herr und mein Gott. Und wenn der Glaube dir die Tiefe und die Höhe, die Breite und die Länge der Gnade erkennen lässt, dann wird das Herz niemals unberührt bleiben. Wir kennen diese Worte bestimmt auswendig aus dem Epheserbrief. Aber es ist so ein Unterschied, ob ich die nur lese oder der Glaube mir diese Tür öffnet und dann strömt in das Herz Liebe hinein. Denn im Worte Gottes sind alle Schätze verborgen. Deswegen sollen wir uns nicht wundern, dass es etliche Mal für uns so verschlossen bleibt, so zu bleibt. Wir brauchen diesen Schlüssel des Glaubens, damit die Liebe unser Herz berühren kann. Es gibt ein kleines Andachtsbuch mit 365 Verheißungen für jeden Tag. Und das ist nicht Wunschdenken. Das sind echte Versprechen Gottes. Du kannst für jeden Tag das aufmachen und das wird ein Versprechen Gottes in dein Leben hineingekommen. Und wenn unser Glaube das fasst und wenn wir das annehmen, da wird unser Herz sich voll Liebe erfüllen. So erfrischend diese überströmende Liebe auf unser Leben auch wirkt. Ich denke, da können wir das verstehen, dass Menschen mit vielen großen Leistungen, an die ich persönlich niemals hinreichen werde, doch auf einmal von Dingen überwältigt werden, die ich nachvollziehen kann, wo ich mich auch mit einreimen kann und sagen kann, ja, das kann ich verstehen. So ist, sagt man, Isaac Newton verstorben mit diesem Satz auf seinem Sterbebett, dass er gesagt hatte, zwei Dinge habe ich erkannt im Leben. Dass ich ein großer Sünder bin und dass Jesus noch ein größerer Retter ist. Obwohl er Dinge erkannt hat, geschaffen hat, und der Menschheit einen Schatz gegeben hat an Erkenntnissen in Mechanik, in der Astronomie, fast wahrscheinlich in allen Disziplinen des Lebens, hat er den Menschen großartige Entdeckungen hinterlassen. Aber er stirbt mit einem Ding, da kann ich nachvollziehen. Und das hat sein Herz überströmt. Und der Glaube hat ihm diese Tür geöffnet. Und noch ein Gedanke, der Glaube wird in uns Liebe hervorbringen, so wie der Text das hier sagt, wirksamer Glaube in der Liebe, wenn wir das, was von uns von Gott gegeben ist, im Glauben lernen zu genießen. Ich will jetzt einfach eine Frage stellen. Wann haben wir das zum letzten Mal erlebt, dass wir etwas von der Gnade Gottes genossen haben? Einfach auch mal als eine Erfahrung. Wir wissen ja, wie genießen sich anfühlt, wie das schmeckt. was das an Gefühlen uns bringt. Hat etwas in der Gnade Gottes dich so berührt, kannst du dich doch noch daran erinnern, dass du sagen kannst, das ist Gnade. Ich genieße das. Ich trinke das wie ein Durstender, der seinen Durst löscht. Wie ein Müder, der in ein Bett fällt und sagen kann, wie herrlich, dass ich jetzt ruhen kann. Wir kennen doch diese Gefühle, was es bedeutet, genießen zu können. Hat die Gnade Gottes dich, kannst du das noch erinnern, wenn du dich dessen erfreut hast? Und so ist das der Glaube, der uns diese Tür öffnet und dann strömt Liebe in unser Herz. Spurgeon vergleicht das mit einem Schlüssel in die Schatzkammer Gottes. Stell dir mal vor, du gehst in das Lagerhaus Gottes rein. Mir verlaufen oft die Augen, wenn ich nur in ein Fachgeschäft komme mit Werkzeugen. Wenn ich mich hier jetzt eintaschen könnte, da würde ich, denke ich, hier viel mitnehmen. So denke ich eigentlich mal. Aber man muss es kaufen, dann überlegt man schon, was nötig ist und nicht. Aber in einem Lagerhaus Gottes, stell dir mal vor, du hast einen Schlüssel und du kannst dir die Taschen voll machen, so viel wie du willst. Unbegrenzt an allem dich vergreifen, genießen, nehmen und haben. In einem Lagerhaus Gottes sich frei zu bewegen, ohne Grenzen. Und das macht der Glaube. Der öffnet uns solche Türen, der öffnet uns die Schlösser. Er ist der Schlüssel und wir dürfen reingehen. Ich erwähne nur einige davon. Ein Miterbe zu sein, eine Frucht der Gnade Gottes, ein Miterbe zu sein von Gottes unschätzbaren Schätzen, die man nicht zählen kann. Und der Ewige kennt dich persönlich. Wir haben jetzt über 6 Milliarden Menschen auf dieser Welt. In dem Laufe der Geschichte sind noch viel mehr gewesen. Zusammengezählt ist es wahrscheinlich schwer zu berechnen, die Anzahl der Menschheit. Und stellen wir uns mal vor, und er kennt dich bei deinem Namen, bei dieser unzähligen Menge. Wir sind oft überfordert, in einer Gemeinde uns gegenseitig mit Namen anzusprechen. Und wir können uns diese riesige Menschenmenge gar nicht vorstellen. Aber in dieser ganzen großen Menge kennt er dich mit Namen. Ist das nicht ein Gnadengeschenk, eine Ermutigung, eine Kraft Gottes, die uns dann wirklich auch in unserem ganz praktischen Leben aufstehen lässt und sagen lässt, und mit meinem Gott kann ich wirklich über die Mauern springen. Ich bin nicht allein in dieser Welt. Ich bin nicht verloren und nicht irgendwie zufällig hier und da, sondern der Allmächtige ist bei mir. Und dann überströmt sich unser Herz wieder voll Liebe. Denn beschnitten sein oder unbeschnitten sein ist beides unwirksam, sagt unser Text. Sondern was ist wirksam? Was ist Kraft Gottes? Ein Glaube, der sich in der Liebe äußert, der sich in der Liebe wiederfindet, der die Liebe bewirkt. Und somit wollen wir für den Glauben auch beten. Diese Gedanken haben uns sehr deutlich gezeigt, dass zwischen Glaube und Liebe eine sehr enge Verbindung besteht. Und dass es auch ein Weg ist, wie man das erreichen kann, dass man lieben lernen kann. Wir wissen, dass Liebe nicht käuflich ist. Das ist nicht zu bezahlen. Man kann sich auch nicht dazu erzwingen, ich will jetzt einfach lieben. Und wir wissen und fühlen uns oft so ohnmächtig, Liebe zu empfinden. Aber das Bibelwort sagt uns, es gibt einen Weg dazu. Lass dem Glauben leben und da wirst du Liebe haben. Lass dem Glauben sich offenbaren. Lass dem in diese Tiefe der Gnade einsteigen, dass er das entdeckt, dass er das annimmt, dass er das genießt. Lerne, die Gnade Gottes zu genießen und du wirst Liebe empfinden. Und wenn wir sagen, genau das fehlt mir, die Liebe zu Jesus vermisse ich oft in meinem Herzen, ich liebe ihn nicht genug, dann ist das vielleicht gerade der Glaube in deinem Leben, den du auffrischen solltest, den du lebendig und echt wieder in deinem Herzen wirken lassen solltest und du wirst Liebe erleben. Wenn du glaubst, wirst du lieben. Das ist die Kernaussage von diesem Bibelwort. Denn das ist die Kraft Gottes, der durch die Liebe wirksamer Glaube. Amen.